wieder mal, ich weiß nicht warum, aber zurzeit leitet mich der Heilige Geist in die Richtung da, Wort Gottes, oder macht er mir groß, wo echt herausfordernd ist für mich. Und dann denke ich mal auch für euch, für uns als Christen überhaupt, aber ich glaube, es ist wichtig. Es geht ein Stück weit, ich habe gar nicht gewusst so recht, wie ich es überschreiben soll, aber es geht auf jeden Fall ein Stück weit um Endzeit, um diese Zeit, wo Jesus in seinen Endzeitreden, so stehen die ja auch in der Bibel, spricht, wie das sein wird am Ende der Zeit, bevor er kommt, sage ich ein bisschen was dazu, und wie Glaube in der Zeit sein soll, wie er sich ihm wünscht. Also Endzeit und fester Glaube, so habe ich es mal genannt. Und ich starte da mit einer Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 18, in Vers 8b, also der zweite Teil. Und da stellt, oder ist eine Frage, die da ist. Die Frage ist, so steht es auch da, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden? Und die Christen haben sich ja zu Recht, sage ich mal, zu allen Zeiten mehr oder weniger Gedanken darüber gemacht, wann Jesus wiederkommt. Und wie dann diese Endzeit sich konkret gestalten wird. Oder wie wir sie gestalten sollen. Und was es da für Zeichen gibt in dieser Zeit, dass wir das ein bisschen einordnen können. Wer ein bisschen bibelbewandert ist, weiß, dass Paulus, dieser Apostel, der die meisten Briefe im Neuen Testament schreiben durfte oder prophetisch hier bekommen hat, der hat selbst lange Zeit geglaubt, dass Jesus zu seinen Lebzeiten zurückkommt. Erst in den zwei Timotheusbriefen sehen wir dann, dass er da gemerkt hat oder Gott mit ihm wohl das irgendwie deutlich, ihm das deutlich gemacht hat, du, das passiert nicht, solange du hier noch lebst, das dauert noch. Ja. Und dann gab es ja auch Leute, die meinten, sie wüssten das genaue Datum von Jesu Wiederkunft. Die haben sich schon zigmal revidieren müssen. Hätten sie mal ordentlich die Bibel gelesen, oder? Dann wäre es nicht passiert, dass sie hier auf irgendwelche Datume gekommen wären. Aber hier in Lukas 18, ihr Lieben, sagt Jesus ganz persönlich, dass er wiederkommt. Ja, er sagt selber, ich komme wieder. Und verknüpft dieses Ereignis mit einer Frage, die deutlich machen soll, dass es ihm irgendwie Sorge bereitet, ob denn dann bei seinen Leuten noch entsprechender Glaube zu finden sein wird, ob er den dann vorfindet bei seinen Leuten, bei seinen Nachfolgern, bei den Christen. Um herauszufinden, was ihn da konkret beschäftigt, was er im Kern meint, benötigen wir den Kontext, wie so oft, außen herum. Und dieser Kontext ist in einem Gleichnis, das Jesus erzählt, im Vorfeld zu finden. Und ich lese jetzt mal da rein. Also Lukas 18, jetzt ab Vers 1. Ich nehme jetzt den Schlachtertext. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Ich lege mal kurz aus, nur diesen einen Satz jetzt hier schon. Jesus versucht hier super deutlich zu machen, dass Gebet wohl zum einen umkämpft sein wird, wenn er nicht mehr da ist und auch vorher schon. Es ist umkämpft und es geschieht auch nicht automatisch. Also das ist nicht etwas, das passiert einfach, wenn wir früh aufstehen, sind wir schon im Gebetsmodus, sage ich mal. Das fällt uns nicht als erstes ein, denke ich mal. Ja? Und dass da ein Kampf um dieses Gebet, das er sich wünscht, spezielle Gebet und der Glaube, der damit einhergeht, dass das auch geistlich umkämpft ist. Er sagt, es ist wahrscheinlich und wird, wenn Jesus das sagt, dann ist das so, das Gegenteil der Fall sein, dass seine Leute eher dazu neigen, Gebet in der Form zu vernachlässigen. Warum sagt Jesus das und warum müssen wir ihm das glauben? Weil er immer die Wahrheit sagt, weil er alles weiß und weil er uns kennt. Er hat uns ja gemacht. Okay, lassen wir das mal da stehen, gehen weiter. Und er sprach, jetzt kommt das Gleichnis. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm, zu dem ungerechten Richter, und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Ihr Lieben, hier ist also eine, ich nehme mal an, ältere, ziemlich resolute Dame, die unbedingt ihr Recht haben will. Und sie lässt diesen Richter keine Ruhe damit. Ich nehme an, die ist jeden Tag bei ihm vor der Haustür gestanden. Ja? Und sie hat gewusst, was ihr Recht ist. Und das hat sie eingefordert. Sie kommt einfach immer wieder, egal was der Richter sagt oder nicht sagt, was er tut oder nicht tut. Sie ist einfach da und sagt, ich will mein Recht. Jesus geht nun her, nimmt dieses Bild, das er uns gezeigt hat, aufgemalt hat, vor Augen gemalt hat und überträgt das jetzt auf uns Christen. Dabei müssen wir ein bisschen was wissen über die Bibel und wie man mit ihr umgeht, dass man Gleichnisse nicht unbedingt eins zu eins einfach alles rübermünzen kann. Man muss sauber arbeiten an der Stelle. Ja? Und man muss hören, was der ungerechte Richter sagt. Man muss wirklich gut zuhören. Das will Jesus auch. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Hör mal hin, wie der redet. Und dann geht er weiter in Vers 7 und sagt, Gott aber, jetzt macht er den Schwenk rüber zu Gott, wie Gott ist. Sagt, hört, was der Richter sagt. Selbst dieser ungerechte Mensch kommt an dem Punkt, weil so die Frau so aufdringlich ist, so unnachgiebig ist, so beharrlich ist, sagt selbst der ungerechte Richter, ich verschaffe ihr Recht. Und jetzt kommt Gott und sagt, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und hört gut zu, ach danke Martin. Wenn er auch lange zuwartet mit ihnen, wenn es auch dauert, wie viel mehr wird Gott das machen mit seinen Leuten? Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, sagt Jesus. Und am Ende des 8. Verses, das war jetzt, ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, war der Eingang vom Vers 8. Und am Ende kommt dann die Frage von Jesus. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch diesen Glauben finden auf Erden? Wird er das finden bei uns? Werden meine Nachfolger einen solchen beharrlichen Glauben haben, wie diese Witwe, wie ich das euch in dem Gleichnis, in dem Bild aufgezeigt habe? Einen Glauben, der sich in ihr Gebetsleben auswirkt, der ihr Gebetsleben so beharrlich macht, so dringlich macht? Wird das bleiben? Wird das bei ihnen sein, bis ich wiederkomme? Ihr Lieben, unter uns Pastoren werden ja manchmal Witze gemacht, ne? Wenn ich so unterwegs bin auf irgendwelchen Konferenzen oder sonst irgendwo Leutchen da treffe, da wird manchmal gefragt, Mensch, wie groß ist denn deine Gemeinde? Da wird manchmal gewitzelt, was willst du wissen, beim Grillfest oder bei der Gebetsstunde? Ist lustig, gell? Aber eigentlich ist es auch nicht lustig. Eigentlich ist es eine ernste Sache. Aber wisst ihr was? Und es ist so gut, dass Jesus uns kennt. Was ich damit sagen will, ist, dass uns das Natürliche, das Fleischliche eigentlich fast immer oder oft näher ist als das Geistliche. Das ist so. Ja? Essen dummer dreimal am Tag, in der Regel. Ja? Und das ist ja auch was Schönes, oder? Da und vielleicht noch Gemeinschaft haben mit der Frau, dem Mann, den Kindern oder sonst irgendwen, nette Beziehung da pflegen. Und das ist auch richtig und ist gut. Ja? Also Jesus stellt damit fest, dass das mit dem Gebet gar nicht so einfach ist und dass es da auch Feinde gibt, die uns das Gebet madig machen wollen, die dagegen ankämpfen, dass Christen beten. In der Übertragung, in der weiteren Auslegung des Gleichnisses sind dann diese Widersacher, würde ich sagen, diese Feinde, die verhindern wollen, dass die Witwe ihr Recht bekommt, das sind bei uns im Leben auch Feinde, Widersacher, Lebensfeinde, sage ich mal, in unserem Alltag. Und wer Christ ist, sagt die Bibel noch eine weitere Tatsache, dann kämpfst du nicht mehr gegen Fleisch und Blut, in erster Linie, nicht gegen Menschen. Nein, unsere Feinde sind geistlicher, böser Natur, die mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern wollen, dass wir glaubensvoll, beharrlich beten. Warum wollen sie das verhindern? Sie wissen auch, was in der Bibel steht. Sie wissen, dass das Gebet eines Gerechten sehr, sehr viel vermag, wenn es ernstlich ist. Nach Jakobus. Ja? Leute, diese Tatsache, dass wir in der unsichtbaren Welt, in der geistlichen Welt Widerstand erleben werden, wenn wir beten wollen, ich glaube, das ist uns allen schon passiert, ob du das so eingeordnet hast oder nicht, wie sich das auch immer auswirkt, dass du dann zu träge bist oder zu beschäftigt oder keine Ahnung, was auch immer. Diesen Mächten ist es egal, wie sie verhindern, dass du betest, glaubensvoll betest. Aber wir müssen das auf dem Schirm haben, dass es so ist. Wir dürfen da nicht blauäugig sein. Und zum anderen ist Gebet auch deswegen nicht einfach, weil es an unsere Glaubenssubstanz nagen kann. Warum ist das so? Manchmal fühlt sich Gebet doch so an, wie wenn es nicht weiter bis, wie bis zur Decke, bis zur nächsten Decke geht. Oder die Erhörung, die Erfüllung zieht sich einfach hinaus. Das nagt an unserem Glauben. Bis dahin, dass wir sagen, hat Gott das überhaupt gehört? Ich weiß nicht, ob wir das manchmal sagen, aber denken vielleicht schon. Ist Gott nicht allmächtig, weil da sich nichts bewegt? Was ist los? Warum kommt keine Veränderung oder nicht die Veränderung, die ich erbete? Gott hat auch gesagt, er hört alle Zeit und dem, der glaubt, ist alles möglich und so weiter. Wir kennen viele Verheißungen in Richtung Gebet, hoffe ich doch. Da müssen wir sehen, was da steht in unserem Gleichnis. Lange wollte der ungerechte Richter nicht. Lange. Vers 4. Was will Jesus uns damit deutlich machen? Er sagt, Gebetserhörungen können manchmal lange Zeit brauchen. Das ist das, was hier rüberkommen soll von Jesus. Und Leute, auch wenn wir das nicht gerne hören und vielleicht gerne drüber hinweglesen, aber es bleibt. Gottes Gedanken sind so oft nicht unsere. Seine Wege sind so oft nicht unsere Wege. Entsprechen nicht unseren Vorstellungen, wie etwas zu laufen hat. Wir haben niemals das ganze Bild. Nur Gott hat das. Nur Gott kennt die Vergangenheit in Gänze, kennt das ganze Jetzt, kennt jedes Herz, jede Regung, jeden Bestandteil dessen, was wir vielleicht bebeten, umbeten. Nur er kennt unser eigenes Herz in Gänze. Und nur er kennt die Zukunft, was es bewirken würde, wenn er alle unsere Gebete sofort beantworten würde und erfüllen würde. Also wir müssen das auf dem Schirm haben, dass Gott hier in seiner Weisheit, in seiner Allmacht und Allwissenheit manche Sachen einfach nicht so, nicht gleich oder gar nicht tun kann, weil es nicht gut wäre. Aber zurück zum Gleichnis. diese alte Dame, diese Witwe, zeigt uns auf, wie wir glaubensvoll leben und beten sollen. Jesus will uns deutlich machen durch dieses Bild, hey, kommt immer wieder. Egal, ob da gleich Veränderung kommt oder nicht. Egal, wie es sich anfühlt, egal, wie deine Umstände sind, egal, ob du gerade meinst, es hinzukriegen oder nicht, ob du Zeit hast oder nicht, komm. Komm, immer wieder. Lass nicht nach, sei beharrlich, auch wenn es dauert. Auch wenn es vielleicht du betest und es bewegt sich erstmal in eine andere Richtung, in die falsche Richtung. Bleib trotzdem dran. Und hab Vertrauen in die Möglichkeiten deines Gottes. Hol dir das immer wieder her, dass er der Allmächtige ist, dass er in Kontrolle ist. Und ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, weiß und wisse, was dein Recht ist. Weißt du, was dein Recht ist? Ich sag mal einen steilen Satz. Alle Verheißungen sind gültig in Jesus Christus. Alle Verheißungen. Um sie aber in Anspruch nehmen zu können, musst du erwachsen werden im Glauben, musst du mündig werden, sagt die Bibel. Und du musst in diesem Prozess des Erwachsenwerdens lernen, wo deine Anteile und meine Anteile sind und die Bedingungen, die Jesus an so manche Verheißung bindet, wo und wie ich die zu erfüllen habe, damit ich sie bekommen kann, damit ich zu meinem Recht komme. Das gehört auch dazu. Leute, lest doch mal wieder als Hausaufgabe dazu zum Erwachsenwerden im Glauben im Hebräerbrief, das Kapitel 5, Abvers 11. Ist gar nicht lang. Da sagt uns die Bibel einiges zum Erwachsenwerden im Glauben, wie Gott das einstuft, wie er das sieht. Nur so viel sage ich, das wird sonst zu lang werden, nur so viel sage ich dazu. Es hängt nicht daran, nicht, wie lange du schon zeitlich mit Jesus unterwegs bist. Es liegt letztlich an der geistlichen Nahrung, die du zu dir nimmst und wie du diese verstoffwechselst, wie du das umsetzt. Daran liegt's. Das bedeutet im Umkehrschluss, du kannst 20, 30, 40 Jahre Christ sein, von der Zeitspanne her, von dem Punkt, wo du dich bekehrt hast, und immer noch am Sonntag hier im Arm liegen, Fläschchen, leicht verdauliche Kost, wieder heim. Ist nicht lustig. Auch wenn ich lachen muss. Dem Herrn sei es geklagt, dass es solche Christen gibt. Ja? Nicht nur hören, Merksatz, sondern tun lässt dich wachsen. Und dazu reicht mittelfristig keine geistliche Milch mehr. Es braucht, wie die alten Hirten immer gesagt haben, Schwarzbrotnahrung. Schwarzbrotnahrung. Ich glaube, ein Stück weit ist es heute solche. Die ist nicht so leicht zu kauen und zu verdauen. Das kostet, da musst du deine geistlichen Muskeln ein bisschen in Anspruch nehmen und trainieren. Leute, denn ein weiteres Zeichen der Endzeit ist auch, dass Christen wohlgemerkt, sich nur noch anhören, nur noch lesen und nur noch anschauen, wonach ihnen, Luther hat mal übersetzt, die Ohren jucken. Ja, was will er damit sagen? Es will heißen, nur das, was zu meinem Glaubenslifestyle passt und mich in meinen Entscheidungen, die ich für richtig halte, bestärkt, das ziehe ich mir rein. Alles andere wird weggeklickt, weggewischt auf dem Tablet oder die Seiten überblättert, wie auch immer. Weiterhin ist auch wichtig, dass du als Christ und ich als Christ, also wir Christen, nicht dazu berufen sind, Konsumenten zu sein. Im Milchchriststadium ist es normal. Jedes Baby braucht diese super Versorgung, ist erstmal nur ein Konsument. Ja? Aber wenn du dann wächst, dann hört Konsum immer mehr auf. Und du musst auch lernen, dich selber zu versorgen mit guter Nahrung. Eine Bibelstelle dazu, die mir als Hirten immer wieder präsent ist. Da geht's in Epheser 4 um den fünffältigen Dienst von der Sache her. Das betrifft uns als Hirten und überhaupt diese Menschen, die Dienstbegabung haben in der Gemeinde. Und die Bibel sagt da, deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zu was? Zum Dienst bereit zu machen. Deswegen stehe ich hier, um euch zu befähigen, zu dienen. Untereinander und in dieser Welt. Du bist berufen zu dienen. Warum? In erster Linie, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird, wächst, sich gut entwickelt, alles hat, was er braucht, das Reich Gottes vorwärts kommt. Deswegen sitzt du hier, deswegen stehe ich hier. Ich bin heute Morgen hier, dich dienstbereit ein Stückchen mehr zu machen. Wir sind alle berufen, Diener zu sein. Genauso wie unser Herr und König Jesus Christus es war, als er hier auf der Erde seinen Dienst getan hat. Hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um Diener zu sein. Jesus unser Vorbild. Halleluja. Ich weiß, Leute, das ist keine Streichelbotschaft heute. Aber zum Wachstum im Glauben braucht es das. Immer wieder mal. Wir brauchen solches Schwarzbrot, wo wir herausgefordert werden, wo unsere Glaubensmuskeln trainiert werden können. Die Bibel will, dass jeder Christ mündig wird, damit er im Reich Gottes, damit ich und du im Reich Gottes durch unseren Dienst, den Jesus uns gegeben hat, etwas bewegen können. Deswegen sind wir noch hier. Ich gehe jetzt hier raus aus diesem Gleichnis und wir sehen uns in puncto Endzeit und Glauben einen anderen wichtigen Aspekt an. Eine Warnung, die uns höchstwahrscheinlich auch nicht gefallen wird. Ich gehe jetzt in den ersten Timotheusbrief rein, Kapitel 4, Vers 1. Auch eine prophetische Schau, die Paulus hier kriegt und dem Timotheus mitgibt und letztendlich damit auch uns. Er sagt, der Geist aber sagt deutlich, eindringlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen. Ist das nicht krass? Ich wünschte mir, das steht nicht da. Aber es ist wahr, weil es da steht. Jesus hat gesehen, dass in der letzten Zeit einige von seinen Leuten abfallen vom Glauben, weggehen von ihm, den Glauben über Bord schmeißen, Schiffbruch im Glauben erleiden, wie man das auch immer nennen will. Und bitte bedenkt, das spricht in diese letzte Zeit hinein und es geht immer noch um festen Glauben. Darüber reden wir weiterhin. Und die Bibel ist absolut wahr und ist auch ehrlich. Sie verheimlicht nichts. Sie sagt nicht nur, zeigt nur, nicht nur die Höhepunkte von irgendwelchen Biografien auf, David, Mose, wen auch immer, sondern zeigt auch die Schattenzeiten in ihrem Leben auf. Und so ist er auch hier ehrlich und sagt uns deutlich, was kommen wird. Und wo wir uns darauf gefasst machen müssen und wo wir auch, er sagt uns das ja nicht nur, das soll uns keine Angst in dem Sinn machen, es soll uns ehrfürchtig, vorsichtig machen und entsprechend Maßnahmen ergreifen. Ja? Aber weil die Bibel wahr und ehrlich ist, wird das eintreffen, Leute. das wird kommen. Aber du und ich, wir können entscheiden, ob wir zu diesen Christen, die abfallen, werden, dazugehören oder nicht. Das ist deine und meine Entscheidung. Also du bist dem nicht ausgeliefert willenlos. Du hast einen freien Willen. Du kannst dein Christsein so gestalten, dass du nicht abfällst. Aber du musst wissen, die Möglichkeit ist da, wenn du nicht umsetzt, was Jesus dir rät. Und bitte denk jetzt weiter gut mit. Es gibt also Angriffe gegen den Glauben, gegen christliche Werte, gegen christliche Praktiken, wie auch das Gebet eine wunderbare christliche Praktik ist, oder? Und sie ist ja ein starker Ausdruck von Glauben. Ich würde auch nicht mit einem Gott sprechen, wo ich mir gar nicht sicher bin, dass er da ist, oder? Wo ich nicht glaube, dass er mich hört, ja, er hört, und dass er auch die nötigen Möglichkeiten hat, mir zu helfen, Veränderung zu wirken, mich zu verändern, Situationen zu verändern, ja, die Welt in seiner Hand hält. Macht doch keinen Sinn, mit einem zu reden, wo ich das nicht glaube, oder? Also, lasst uns noch ein bisschen tiefer eintauchen in diese Thematik, Endzeit. Jesus sagt in diese Zeit hinein und spricht für diese Zeit und sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er verheimlicht auch das nicht. Er sagt, es kommen Zeiten, es kommen Situationen, hey, die machen Angst. Angst ist der große Gegenspieler, sage ich euch, von jeglicher Glaubensentwicklung, von jeglichem Wachstum im Glauben. Und er macht super deutlich, es wird Menschen geben, es wird Systeme geben, auch politische Systeme geben und es wird Ereignisse geben in dieser Welt und manchmal im Kleinen und auch im Großen, die angsteinflößend sind. Schaut euch um. Schaut euch doch um. Oder? Schaut nur heute Abend mal in die Tagesschau rein. Wenn das keine Angst mehr macht, was dann? Und Jesus sagt gleich anschließend, hey Leute, seid guten Mutes. Fürchtet euch nicht. Ich habe diese Welt überwunden. Hey, mit mir ist es möglich, da durchzugehen, durch diese schwierigen Zeiten, die kommen, warten oder schon da sind. Wir sollen das ja einordnen, einschätzen können, wo wir da stehen. Wir sollen die Zeichen der Zeit deuten können. Nicht nur das Wetter, sagt er. Ja? Die Zeichen der Zeit sollten wir deuten können. Da könnte ich jetzt weiter auslegen in der Richtung, aber ich möchte einen anderen Schwerpunkt noch setzen, der ganz, ganz wichtig ist, glaube ich. Ihr kennt sicherlich das höchste Gebot. Jesus wird ja mal danach gefragt von einem Schriftgelehrten. Und er antwortet, sagt, das höchste Gebot ist Gott lieben, ihr kennt das bestimmt, mit allem, was du hast und so weiter, was du bist, und deinen Nächsten wie dich selbst, in verkürzter Form jetzt. Und bitte merkt euch das gut. Dieses Gebot ist ein reines Beziehungsgebot. Gott weiß, wie wichtig Beziehung ist. Deswegen sind wir gemacht, Leute. Wir sind für Beziehung gemacht. Mit ihm und untereinander. Das war Gottes erstes Anliegen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin an die Seite stellen. Jemand, mit dem er Beziehung leben kann. Manche sagen ja, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Ich verstehe das. Aber mit dem Hund kannst du nicht diese Beziehung leben, so wie Gott sie geplant hat. Ist nur manchmal eine Ausflucht, weil die Menschen teilweise beziehungsunfähig geworden sind. Wir kommen gleich drauf, warum das so ist. Gott will Beziehung. Das ist ihm eins, ich glaube, das höchste Anliegen mit. Und er will diese Beziehung zu ihm, natürlich, ganz klar, aber auch untereinander, also zum Nächsten. Und wisst ihr was? Satan hat auch ein höchstes Gebot. Er hat auch einen Fahrplan für die Endzeit. Sein höchstes Gebot lautet Ablehnung. Er will, dass wir Menschen uns von ihm inspirieren lassen durch alle möglichen Taktiken, und er hat viel Erfahrung, wie er dahin kommt zu seinen Zielen. Er will uns dazu inspirieren, uns gegenseitig abzulehnen, die Fehler beim anderen zu sehen. Was auch immer, das ist ein breites Feld natürlich, wie er da den Einzelnen packt, damit wir uns isolieren lassen, uns zurückziehen, den anderen nicht mögen, was auch immer. Uns nur um uns selber kümmern, da gibt es viele, viele Dinge. Und genau da hinein geht es jetzt in diesen Endzeitprogramm von Jesus. Genau da hinein spricht er jetzt weiter und gibt uns Indizien, wo wir gucken können und sehen können, wo wir selbst persönlich gerade stehen, in diesem Endzeitprozess. Wie weit wir da schon vielleicht in die richtige oder auch in die falsche Richtung uns entwickelt haben oder entwickelt haben lassen, sag ich mal. Dazu musst du deine Beziehungen anschauen jetzt, wenn ich rede. Deine Beziehung zu Gott, aber auch deine Beziehungen, die du hast zu den Menschen in deinem Umfeld, deine Ehebeziehung, deine Kinder, Schulkollegen, Arbeitskollegen, Freunde, Verwandte. Lass das mal vom Heiligen Geist etwas reflektieren. Und darüber hinaus, das macht auch Sinn, ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken und mal die Entwicklung in der Gesellschaft und in dieser Welt wahrnehmen, wie die Menschen mittlerweile miteinander umgehen. Wie krass das geworden ist, ihr Leben. Lasst uns da mal mit offenen Augen reinschauen in dem, was Jesus sagt. 2. Timotheus, Kapitel 3, Abvers 1. Da sagt Paulus uns das prophetisch. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Schwere Zeiten. Leute, aus Zeitgründen kann ich nicht zu allen Attributen, die ich gleich vorlese, etwas sagen und auslegen. Aber bitte bedenkt, immer geht es um Beziehung. Es geht immer um Beziehung. Vielleicht hilft dir die Vorstellung, jetzt während du zuhörst, mit einem Menschen, der diese Attribute, die ich gleich nennen werde, verheiratet zu sein, um was das machen würde, welche Auswirkungen das haben würde, wenn man mit so einem Menschen täglich zusammen sein müsste. Ein Menschen, der diese Attribute mit sich rumschleppt. Also die schweren Zeiten, wie werden die gekennzeichnet sein, beziehungstechnisch? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Auf sich bezogen. Was mir gut tut. Erst komme ich. Ich, mich, meine, mir. Genau. Ja? Ein Zeichen dieser Zeit. Geldliebend. Ist das so? Da muss ich nicht weit gucken, muss man selber aufpassen, oder? Ja? Geldliebend, verliebt. Hauptsache, ich habe genug. Ihr kennt das, ich weiß es gar nicht, habe ich es in Sonneberg gesagt oder hier, wie manche Menschen durchs Leben schwimmen. So. Nicht so. Nicht gerne was abgeben, nicht gerne was weitergeben. Nicht umsetzen, was die Bibel sagt, geben macht glücklicher wie nehmen, sondern das Ich. Geldliebend, prahlerisch und hochmütig, Lästerer, mitschimpfen. Alles Mist, früher war alles besser. Wie gern neigen wir doch dazu, gerade die ältere Generation, ihre Vergangenheit schön zu denken. Oder? Und schön zu reden. War alles gut. Die alten Zeiten. Den Eltern ungehorsam. Und hier sind nicht nur die Teenies gemeint, die 13, 14, 15-Jährigen, die feststellen, dass ihre Eltern sich krass verändert haben. Auch, ja. Aber hier steckt noch viel, viel mehr drin, was Jesus uns sagt. Eltern haben wir alle. Und die werden alle alt. Und er will damit sagen, wie geht ihr und wie geht eure Gesellschaft mit den Alten um? Ehrt sie die? Oder schiebt sie die an den Rand? Möglichst kostengünstig? Weil sie sind ja nicht mehr produktiv, tragen nichts mehr zum Bruttosozialprodukt bei, kosten nur noch. Leute, schaut euch unser Land an. Wir sind das drittreichste Land dieser Erde. Wir kriegen es nicht hin, unsere alte Generation ordentlich zu versorgen. Wir haben Geld für alles Mögliche. Milliarden von Euro gehen über die Landesgrenzen raus für Projekte, die manchmal haarsträubend sind. Jetzt kommen wir drauf, dass wir kriegstüchtig werden müssten und stecken Milliarden in die Rüstungsindustrie. Wir meinen, wir müssten auch jetzt eine Weltraumerkundungstour machen, auch auf dem Mond. Milliarden gehen dahin. Und unsere Alten sind nicht ordentlich versorgt. Das ist genau das, was Jesus sagt. Ein Zeichen der letzten Zeit. Undankbar. Das nicht mehr schätzen können, was man hat. Man will immer mehr. Unheilig. Alles, was Gott sagt, wird an den Rand geschoben. Wir hängen die Kreuze ab in den Schulen und in den, wo was weiß ich auch immer. Wir wollen nicht mehr Gott irgendwo haben. Ja, seine Werte vergessen wir. Wenn jemand drüber redet, kann ein Shitstorm über dich hereinbrechen. Ich weiß von einer Gemeinde da, eine größere Gemeinde in einer großen Stadt. Da passiert es manchmal, dass irgendjemand drin sitzt, der halt einfach mal wissen will, was da los ist. Und in der Predigt wurde über Abtreibung gesprochen. Und wurde einfach der biblische Wert da groß gemacht. Die wurde in den Medien zerrissen, dieser Gemeinde. Lieblos, unversöhnlich, Verleumder. Grausam, das Gute nicht liebend. Wenn ich nur das unversöhnlich mal rauspicke, wir Christen sollten dafür bekannt sein, dass wir Friedensstifter sind, dass wir schnell bereit sind zu vergeben. Kann ja mal sein, dass man jemanden einen schlechten Tag hat, uns an den Kahn fährt oder wir auch jemanden mal blöd kommen. Das passiert. Sagt die Bibel, das kann sein, dass das mal so ist. Aber dann sagt die Bibel, dann stellt sie uns so eine Karenzzeit zur Verfügung. Krieg's an dem Tag wieder hin mit demjenigen, bevor die Sonne untergeht. Das Beste, was du machen kannst. Ja? Ist doch sympathisch, oder? Dass Jesus sagt, ist so, aber schau mal, dass das Beste für dich ist und für den anderen, du regelst es an dem Tag noch. Unversöhnlich. Leute, es ist doch krass, wie die Menschen drauf sein werden, oder? Und vielleicht hat Paulus durch seinen prophetischen Einblick, den er hier bekommen hat, da hat er doch bestimmt die schlimmsten der schlimmen Heiden in den Blick gekriegt, so auf dieser Erde. Und es geht ja noch weiter mit den unmöglichsten Verhaltensweisen, mit diesen, ich nenne sie mal, Beziehungskillern. Beziehungskillern. Und jetzt kommt ein Megahammer, wo ich echt gedacht habe, das gehört doch geschwärzt in der Bibel. Das kann doch so nicht sein. Die Bibel gibt jetzt einen Fokus auf etwas, das ist echt nicht einfach zu lesen. In Vers 4 steht, da kommen noch drei Attribute, Verräter, unbesonnen und aufgeblasen. Und dann sagt sie, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Das heißt, er spricht hier Menschen an, die lieben Gott, die kennen Gott, Aber irgendwas ist passiert. Irgendwas haben sie zugelassen, dass das Vergnügen in ihrem Leben einen höheren Stellenwert hat, dass sie das mehr leben. Dass es Dinge in ihrem Leben gibt, die Jesus aus dem Zentrum herausgeschoben haben. Und sie sagt dann weiter in Vers 5, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Leute, das bedeutet doch, das können Menschen aus unseren Reihen sein. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, wenn wir alles glauben, was in der Bibel steht, auch die schönen Verse, die Honigverse, wie manche sagen. Sie lieben Gott, aber sie lieben das Vergnügen mehr als ihren Gott. Grillabend oder Gebetsabend? Denk mal drüber nach. Immer ehrlich, mach mal den Blick etwas größer wieder auf unsere Gesellschaft. Und dann fokussiere ich wieder runter auf uns. Wir sind zu einer Fun-Gesellschaft geworden. Manche sagen, ein Leben reicht mir gar nicht aus, um all das machen zu können, was ich noch machen will. Was ich alles erleben will, wo ich überall noch hin will, was ich alles noch sehen will, was ich noch ausprobieren will. Oder? Nochmal, du kannst dich beim Zuhören gerne testen, ob du von diesem, ich sag mal, Zeitgeist schon ein Stück weit erfasst bist. Ein Geist, der dich davon abhalten will, dem Reich Gottes zu dienen, indem er dir alles Mögliche anbietet. Koste es, was es wolle. Das spielt keine Rolle mehr. Hauptsache Erfüllung für mich und meine Bedürfnisse. Und das kann auch in eine andere Richtung kippen. Das muss nicht nur Spaß und Fun sein. Das kann auch deine Karriere, dein Job sein. Ich weiß von Leuten, 60, 70, 80 Stunden die Woche, kein Problem. Auf der Arbeit. Von ständiger Erreichbarkeit gar nicht zu sprechen. Oder? Arbeit ist schon lange zu Ende, aber der Chef, der Abteilungsleiter, wer auch immer, die Arbeitskollegen melden sich noch, Dach ist noch zu klären, jenes noch, dieses noch. Das können auch andere Dinge sein, die uns so beschäftigt halten, das können die Sorgen sein. Egal welche Art, welcher Natur, die uns beschäftigen. Dabei sagt die Bibel doch für jeden Tag, fürchte dich nicht, sorge dich nicht, ich sorg für euch. Haben wir das noch auf dem Schirm? Glauben wir das noch? Wie gefüllt sind unsere Terminkalender? Ist da Zeit fürs Reich Gottes? Ein paar Gedanken noch zu der Aussage Jesu, dass diese Christen eine Form der Gottesfurcht haben, aber deren Kraft verleugnen. Hier geht es um das Wirken des Heiligen Geistes, Leute, welches nicht menschlich machbar ist. Egal wie wir uns abmühen, egal was wir meinen, auf die Beine zu stellen, da lässt sich Gott nicht ins Handwerk pfuschen. Das ist nicht machbar. Und wir kriegen ja wirklich manches hin als Menschen. Gott, wir sind wenig niedriger gemacht als Gott, sagt die Bibel mal. Ja, da ist schon manches Göttliche in uns angelegt, aber das können wir nicht. Ja? Wir können, sprechen wir mal von Gottesdiensten. Es geht ja um Christen. Wir können schöne Räumlichkeiten gestalten, ansprechend machen. Die Technik passt. Wir kriegen trendige Musik hin. Geschliffene Reden. Wo du die passenden Leute hast. Aber wir müssen uns immer fragen, wo ist die Kraft Gottes? Wo ist das Wirken des Geistes Jesu in unserer Mitte? Wie kriegen wir das? Wie können wir das hierher, vom Himmel her, hierher holen, hier hereinziehen? Leute, die Bibel sagt, es braucht eine intakte Beziehung zu Jesus und zu seinem Geist. Es braucht geklärte Beziehungen untereinander, damit Einheit unter uns Christen da ist, denn der Heilige Geist liebt Einheit. Er liebt Einheit. das zieht sein Wirken an wie ein Magnet. Leute, und das macht Platz, damit er sich breit machen kann. Ich spreche immer noch von einem beharrlichen Herzensglauben, den Jesus sich von seinen Leuten wünscht, wenn er wiederkommt. Immer noch bedenkt das. Und Jesus kommt wieder. Vielleicht eher, als wir denken. Leute, wir leben in einer endzeitlichen Phase. Wo genau, und das ist eine Zeitspanne, weiß ich nicht. Ich maß mir nicht an zu sagen, da oder dort. Aber spätestens seit 1948, seit der Gründung des Staates Israels und seitdem, dass die Aliyah, die Rückführung der Juden weltweit geschieht, wir sind Zeugen prophetischer Endzeitprophetie, die erfüllt sich vor unseren Augen, Leute. Vor unseren Augen. Seit dieser Zeit, spätestens da, sind wir in diese Phase eingetreten. Wir stecken drin. Wir stecken da drin, ihr Lieben. Also des Weiteren ist es super wichtig, wenn dein Glaube so werden soll wie dieser von der Witwe in dem Gleichnis, dass du dir ein gutes Gewissen bewahrst. Das ist mein letzter Punkt. Dann feiern wir das Abendmahl. Hey Leute, das Gewissen, das Gott uns geschenkt hat, ist ein wichtiger Marker. Ist ein wichtiges Fundament, ein wichtiges Wachstumsfeld für deinen Glauben. 1. Timotheus 1, ab Vers 18 steht, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früheren über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Der ist uns verordnet, der gute Kampf des Glaubens. Ja, und dann kommt's. Wie soll er das machen? Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Das ist meine Aufgabe. Eine Bedingung, die ich zu erfüllen habe, wenn mein Glaube beharrlich und stark bleiben soll. Wenn ich Glauben haben soll in die Möglichkeiten meines Gottes, muss ich mein Gewissen bewahren. Und dann sagt er noch eine Warnung, diese haben einige von sich gestoßen. Und was ist dann passiert? Sie haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Weil sie ihr gutes Gewissen von sich gestoßen haben. Was bedeutet das? Ich nehme mal ein Beispiel einfach heraus aus der Bibel. Ein Beispiel, was wir nicht tun sollen. Wir sollen nicht lügen, sagt die Bibel. Seid ihr alle bei mir, oder? Wir sollen nicht lügen. Einem gesunden Gewissen fällt es schwer zu lügen. Da ist eine Hemmschwelle da. Durch das Gewissen, wenn es gesund ist. Ja? Lügst du aber immer wieder in deinem Alltag, da und dort, es fängt mit kleinen Dingen an, Notlügen und was weiß ich, tust du das immer wieder, passiert was? Dein Gewissen stumpft ab, sagt man. Es fährt runter. Die Hemmschwelle wird immer geringer, bis dahin, dass dir Lügen fast wie selbstverständlich über die Lippen kommen. Weißt du, was der Volksmund dann sagt? Der kann lügen, ohne rot zu werden. Weil das passiert, wenn das Gewissen gesund ist. Beobachte mal ein Kleinkind, da werden die Ohren rot. Oder es kriegt hektische Flecken oder wie auch immer. Der Puls steigt. Man kann sich jemanden ansehen, wo das Gewissen funktioniert, wenn er was tut, wo er nicht hätte tun sollen. Aber wenn man, egal was es ist, gegen Gottes Willen, da weiter vorangeht in seinem Leben, in seinem Alltag, dann funktioniert dieser negative Effekt auch. Das Gewissen wird abgestumpft in all diesen Bereichen und es wird immer dysfunktionaler. Bis dahin, dass es gar nicht mehr anschlägt. Du gar nicht mehr merkst, wo du gegen den Willen Gottes irgendwo denkst und lebst und redest und handelst. Aber Leute, ich sage euch, der von Jesus gesuchte und gewünschte Glaube benötigt dieses intakte Gewissen, um sich gesund entwickeln zu können, um wachsen zu können. Nimm diese Warnung ernst und check mal dein Gewissen. Check mal, wo du Dinge machst, sagst, denkst, tust, die gegen Gottes Willen gehen und du überhaupt gar nicht mehr sensibel dafür bist. Check doch mal dein Alltag. Check mal deine Beziehungen dementsprechend ab. Check mal ab, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, mit deiner Zeit, mit deinem Geld. Bist du dem gehorsam, was die Bibel da sagt oder nicht? Schlägt dein Gewissen da noch an, wenn hier gepredigt wird, wenn der Heilige Geist wirkt, oder ist dein Lebensboot schon auf irgendwelchen Sandbänken festgefahren? Das kann sein, da kann der Heilige Geist wirken, deine geistlichen Segel sind gesetzt, aber du sitzt fest, du gehst von einem Gottesdienst zum nächsten, von einer Predigt zum nächsten und du hörst die Wahrheit und du weißt, da ist Veränderung dran, aber du kommst nicht vorwärts. Da ist nicht Gott dran schuld. Da ist die Gemeinde nicht dran schuld. Da sind nicht die Predigten dran schuld. Da ist der Heilige Geist und sein Wegen nicht zu schwach. Da hast du über lange Zeit Dinge falsch gemacht oder nicht gemacht. Nur eins noch, damit wir das auch verstehen und dieses Gleichnis vom Eingang recht verstehen und einordnen können. Die Aussage ist mir noch wichtig, dass wir die richtig verstehen. Jesus sagt zum Schluss dieser endzeitlichen Prophetie und auch hier jetzt, was im Timotheusbrief steht, von solchen Christen wende dich ab. Das muss man richtig verstehen. Wir können ja keine Himmelfahrt organisieren und uns wegbeamen oder diese Christen wegbeamen, besser wenn sie nicht da sind. Das geht nicht. Die Bibel will hier richtig verstanden wissen. Sie sagt, nimm dir dieses Abwenden, wenn du das manchmal in der Bibel liest, ist meistens dann so gemeint, nimm dir solche Leute nicht zum Vorbild. Du musst die nicht meiden in dem Sinn, keine Ahnung, die schließen wir alle aus unseren Gemeinden oder wir reden kein Wort mehr mit ihnen. Nein, so ist das nicht gemeint. Dieses Abwenden heißt, ich schaue nicht zu, wie die das machen und nehme sie mir mit zum Vorbild. Denn die Bibel lehrt ganz deutlich, das, was ich anschaue, in dessen Bild verwandle ich mich. Das ist gemeint. Und was sie dann auch sagt und was ich euch heute sage, mach's besser als die es hier falsch machen. Mach's doch besser. Sei du ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann. Ihr Väter auch. Seid Vorbild für eure Familien, für eure Kinder. Ihr seid dazu berufen, ein Stück weit auch Hirten für eure Familien zu sein. Leitet sie an, im Reich Gottes zu dienen. Das ist das Beste, was wir tun können. Leute, nur das Reich Gottes hat Ewigkeitsverheißung. All das, was du hier aufbaust, was du hier anhäufst, was du hier lernst, was du hier, keine Ahnung, nimmst du nicht mit. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Leute, die Bibel ist so deutlich, wir sind nackt in diese Welt gekommen und wir gehen nackt. Aber was wir fürs Reich Gottes tun, das nimmst du mit. Was da aufgebaut wird, was da bewegt wird, das nimmst du mit. Das kommt im Himmel an. Sammelt euch hier keine Schätze, wo sie Motten und Rost zerfressen, sagt Jesus. Sammelt euch Schätze im Himmel. Halleluja. Mach's besser. Wir feiern jetzt Abendmahl. Dani, kommt nach vorne. Halleluja. Ich habe nicht gewusst, wie ich da einen Übergang schaffen soll. Ich habe gesagt, wir feiern einfach. Und ich lese uns 1. Korinther 11, Abvers 23. Vielleicht mit einer neuen, tiefen Ehrfurcht vor dem, was Jesus für uns getan hat und was er uns erkauft hat. Und mit der ein oder anderen Entscheidung, die du mitbringst an seinen Tisch. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach: Nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und er kommt. Amen.